Für alle, die sich wundern, warum ich heute hier vorne stehe und nicht Pfarrer Porsch, der ist noch in Elternzeit. Ich bin nicht mehr in Elternzeit. Und dann haben wir gedacht, dann predigt doch der, der nicht in Elternzeit ist. Ich möchte noch gerne beten. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für Gemeinde und für diesen Tag. Ich möchte dich bitten, dass das, was dir auf dem Herzen liegt, dass das heute ankommt. Gebrauche das, was ich sage, und gebrauche dein Wort, dass es bei uns ankommt. Amen. Vor ein paar Wochen fragt mich meine Tochter: Papa, kommst du mit in den Kletterpark? Ich muss dazu sagen, ihre Tante arbeitet gerade im Kletterpark und mit der wollte sie dann in den Kletterpark. Und das war kurz nach unserem Umzug und ich habe nur geantwortet: Tut mir leid, Malea, ich habe Rückenschmerzen und mein Kopf tut weh, ich kann heute nicht klettern gehen. Und sie meint nur: Dann kletter doch mit den Händen und den Füßen. Da war ich kurz sprachlos und musste lachen. Und ich habe die Frage an dich: Wann warst du das letzte Mal sprachlos? Wo haben dir das letzte Mal die Worte gefehlt? Wo wolltest du eigentlich was sagen, aber du wusstest nicht was? Das ist ja meistens nicht so lustig wie in dem Fall von meiner Tochter und mir. Ich möchte heute mit uns gerne zwei Geschichten anschauen, in denen es genau darum geht, um Sprachlosigkeit und wie wir die Sprache wiederfinden. Die eine Geschichte haben wir bereits als Evangelium gehört, als Ausschnitt aus dem Pfingstereignis, und die andere Geschichte ist viel, viel älter. Sie steht auf den ersten Seiten der Bibel und ereignet sich kurz nach der Geschichte von Noah und der Flut und kurz vor Abraham, sodass man das mal zeitlich einordnen kann. Und ich lese mal aus 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Eine merkwürdige Geschichte, die sich da so prominent in den Anfang der biblischen Erzählung einwebt. Die Menschen haben sich nach der Sintflut wieder vermehrt, so wie Gott es ihnen aufgetragen hatte. Und eigentlich scheint das Bild zu Beginn ganz harmonisch. Die Menschen verstehen sich. Nicht nur, weil sie alle die gleiche Sprache sprechen, sondern auch, weil sie das gleiche Ziel haben. Sie wollen einen Turm bauen, sie wollen sich einen Namen machen und sie wollen zusammenbleiben. Im Grunde ein schönes Bild. Manchmal, wenn man so das Alte Testament weiterliest oder einfach nur in die Menschheitsgeschichte schaut, denkt man sich: Ach, wäre schön, wenn das häufiger so kommen würde. Aber dann kommt Gott und bringt alles durcheinander. Warum? Hat Gott keinen Gefallen daran, dass Menschen sich gut verstehen? Hat er nicht selbst gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist? Ist das nicht eigentlich das Größte, wenn Menschen miteinander unterwegs sind und ein gemeinsames Ziel verfolgen? Diese Geschichte provoziert uns mit dieser Frage: Was denkt Gott eigentlich darüber, wenn Menschen zusammenkommen? Was denkt er, wenn wir zusammenkommen? Was denkt er, wenn wir zusammenkommen, um unser 20-jähriges Jubiläum zu feiern? Je länger, je mehr glaube ich, dass gerade die ersten Seiten der Bibel uns unglaublich viel über Gottes feinsinnigen Charakter offenbaren. Das Problem ist nur, dass das in zum Teil tragischen Geschichten passiert. Sintflut, erst der Mord und all so Sachen. Und ich bin ja schon mal froh, dass die Geschichte vom Turmbau zu Babel nicht ganz so tragisch ausgeht, wie vorher die Geschichte von der Sintflut, wobei die Tatsache, dass jetzt alle Schüler irgendwelche Fremdsprachen lernen müssen, ja schon auch irgendwie tragisch ist. Mag es Leute geben, die linguistisch nicht so bewandert sind. Aber immerhin, so können wir ein Englischcamp veranstalten. Als Gott den Menschen ein paar Kapitel vorher erschafft, betont die Erzählung, dass der Mensch als Gottes Gegenüber geschaffen ist. Der Mensch, jeder Mensch, du und ich, wir sind alle für eine Beziehung zu und mit Gott geschaffen. Und als Gott den einzelnen Menschen da so vor sich stehen sieht, guckt er sich sein Werk an und stellt fest, nee, ist nicht gut. Es ist nicht gut, nur einen zu erschaffen. Davon braucht es noch mehr. Die Welt braucht viel mehr davon und vor allem braucht die Welt die Gemeinschaft dieser Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so ist der Mensch konzipiert. Als Gottes Gegenüber, eingebunden in Beziehungen untereinander. Es ist bemerkenswert, mit welchen Worten Gott in unserer Geschichte das Potenzial menschlicher Gemeinschaft beschreibt. Er weiß, wo Menschen zusammen an einem Strang ziehen, da sind sie nicht aufzuhalten. Ihnen ist alles Menschendenkbare möglich. Und bis heute ist das so. Großartige Ideen, die Menschen gemeinsam verfolgen, sind nicht aufzuhalten. Gerade in diesen Tagen staunen wir wieder einmal mehr, wozu der Mensch in der Lage ist. Er bringt Maschinen bei, Dinge zu lernen, die bislang nur Menschen lernen konnten. Und Ergebnisse sind innerhalb von Sekunden verfügbar. Das kann einem schon mal die Sprache verschlagen. Menschen war, ist und wird weiterhin alles Menschendenkbare möglich sein, wenn sie zusammenarbeiten. Aber eben auch nur alles Menschendenkbare. Und genau das ist der Knackpunkt in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen haben aus dem Blick verloren, dass sie als Gemeinschaft auf Gott bezogen sind. Und leider ist auch dieser Umstand bis heute so, dass Menschen das aus dem Blick verlieren. Die Gefahr bzw. die Konsequenz daraus ist aber, dass der Mensch hinter seinem Potenzial zurückbleibt und noch viel schlimmer. Er kappt die Verbindung zu der Quelle seines eigenen Lebens und er verliert Gottes Gedanken aus dem Blick. Die Erde war nach der Sintflut fast völlig unbewohnt und Gott hatte gesagt, bevölkert die ganze Erde, die Welt braucht euch. Aber sie machen genau das Gegenteil und wollen sich eben nicht ausbreiten, sondern einen Turm bauen. Wo Menschen Gott aus dem Blick verlieren, bleibt es nicht aus, dass sie aus der besten Absicht heraus genau das Gegenteil von dem tun, was Gott will. Und deshalb greift Gott ein. Er lässt das Projekt der Menschen scheitern. Er schmeißt nicht den Turm um, er schickt keine neue Flut, er lässt auch sonst keine Plage über die Menschen kommen. Er sorgt lediglich dafür, dass es ihnen sprichwörtlich die Sprache verschlägt. Sie sind nicht mehr sprachfähig, um das Projekt am Laufen zu halten. Die Kommunikation ist gestört. Und ich frage mich, kann es sein, dass Gott heute noch genauso vorgeht? Wenn sich in unserer Gesellschaft Gräben auftun, dass man nicht mehr miteinander sprechen kann. Wenn man selbst im Freundeskreis den Eindruck hat, aneinander vorbeizureden. Wenn wir auch in unserer Gemeinde merken, dass wir es an so vielen Stellen nicht mehr schaffen, gut zu kommunizieren. Wenn wir nicht mehr in Worte fassen können, worum es eigentlich geht. Oder wir den Eindruck haben, dass wir permanent missverstanden werden. Und ich glaube, ja. Es kann durchaus sein, dass Gott so vorgeht und er dahinter steht. Vielleicht ist genau diese Sprachbarriere unter uns manchmal ein Zeichen dafür, dass wir unseren eigenen Turm zu Babel bauen und Gott aus dem Blick verloren haben. Diese Geschichte ist ja in erster Linie für das Volk Israel aufgeschrieben worden. Und ich glaube, die Geschichte Israels setzt das Dilemma von Babel sehr gut fort. Gott hatte einen Plan mit seinem Volk. Durch dieses Volk, die Nachkommen Abrahams, sollten alle umliegenden Völker erkennen, wie Gott ist. Daran, wie die Israeliten miteinander und mit ihrem Gott umgehen, wollte Gott sich allen anderen offenbaren. Aber wenn man sich das Alte Testament so anschaut, überschattet die Verwirrung Babels die gesamte Geschichte Israels. Nicht allein im sprachlichen Sinne, sondern vor allem im geistlichen Sinne. Sie verstehen Gott nicht. Sie verstehen sich untereinander nicht. Und die Völker um sie herum verstehen das, wofür Gott dieses Volk eigentlich gebrauchen will, schon überhaupt nicht. In Ausnahmefällen gelingt es trotzdem. Zum Beispiel lässt sich die Moabiterin Ruth auf den Gott ihrer israelischen Schwiegermutter Noomi ein. Oder der assyrische Feldherr Naaman wird durch Elisas Weisung geheilt und findet zum Glauben an den Gott Israels. Und dann gibt es dann noch so einen Propheten, der eigentlich gar keine Lust auf seinen Auftrag hatte und dann irgendwie eine ganze Stadt irgendwie zu diesem Gott findet. Zumindest ihr Leben ändert. Ich glaube, von Bekehrung war nicht die Rede. Aber es bleiben Ausnahmen. Dass das Volk Israel anfängt, eine Sprache zu sprechen, die die umliegenden Völker verstehen, um ihnen Gott nahe zu bringen, das passiert nicht. Doch dann kommt Pfingsten. Jesus hat vorgelebt, worum es Gott mit den Menschen geht. Er hat mit seinen Jüngern eine neue Gemeinschaft geformt, die sich um ihn, Gott, selber bildet. Und als er sie verlässt, sagt er, sie sollen warten, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen würden. Und dann passiert genau das. Vor 2 Wochen haben wir die Geschichte gehört mit einem Brausen vom Himmel und, Achtung, Zungen wie von Feuer zerteilt. Ich lese uns nochmal die Passage vor, was dann passiert. Wir haben es eben schon gehört, aber es ist so ein unglaublich wunderbarer Text. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie? Denn ein jeder in seiner Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, in der Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, in der Gegend von Kyrene, Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden, Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Die Jünger von Jesus erleben, wie Gott einer menschlichen Gemeinschaft ihre Sprachfähigkeit zurückgibt. Ich glaube, das sind diese Zungen. Was seit dem Turmbau zu Babel verschüttet gegangen ist, bringt Gott durch seinen Geist wieder hervor. Menschen sprechen wieder eine Sprache, die alle Welt versteht. Und Petrus ergreift an diesem Tag das Wort und was er sagt, trifft die Leute ins Herz. Also es ist nicht nur linguistisch, sondern auch geistlich, spricht er eine Sprache, die die Menschen verstehen können. Und in diesem Moment ist die Gemeinde geboren. Pfingsten ist Gottes Auflösung der Verwirrung von Babel. Und diese Gemeinschaft, die von Gottes Geist befähigt ist, hat ein neues Ziel. Sie wollen keinen Turm bauen, sondern sie wollen Gottes Reich bauen. Sie wollen nicht sich einen Namen machen, sondern sie wollen Gottes Namen groß machen. Und sie wollen nicht einfach unbedingt um jeden Preis zusammenbleiben, um sich nicht zu zerstreuen, sondern sie wollen die ganze Welt damit erreichen. Man muss fairerweise sagen, das haben die, gerade den dritten Punkt haben die dann auch erst noch nicht so ganz geblickt und das braucht auch wieder Gottes Intervention und tatsächlich eine Christenverfolgung in Jerusalem, dass sie anfangen, dann wirklich auch rauszugehen. Aber grundsätzlich, darum geht es. Sie wollen Gottes Reich bauen, sie wollen Gottes Namen groß machen, sie wollen die ganze Welt damit erreichen. Und das Zentrum ihrer Gemeinschaft ist der dreieinige Gott und der macht sie sprachfähig. Und durch die ganze Geschichte, des Christentums zieht sich das, dass sie immer mal wieder sprachfähig werden und an ganz vielen Stellen leider nicht oder nicht so, wie das vielleicht auch wünschenswert gewesen wäre. Ein bisschen wie das Volk Israel. Und wie sieht das jetzt bei uns aus und unserer Sprachfähigkeit? Ich glaube, erstmal wichtig, Gott will uns nicht sprachlos zurücklassen. Er hat damals am Pfingsten in seiner Gemeinde angefangen, sein Geist will auch uns wieder sprachfähig machen. Untereinander, aber vor allem auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Und vielleicht traust du dir das gar nicht zu. Du bist ja kein Theologe oder kein Evangelist oder was auch immer du glaubst, sein zu müssen, um die Worte zu finden, mit denen man seinen Glauben mit anderen teilt. In dieser Zeit, in unserer Region, hier bei uns. Und ich kenne diese Sprachlosigkeit. Und dann schaue ich mir aber die Jünger von damals an, das waren auch keine Theologen. Und sie wussten noch nicht mal, dass sie plötzlich Evangelisten sind. Aber ich glaube, Gott sehnt sich danach, uns ebenso wunderbar sprachfähig zu machen wie die Jünger an Pfingsten. Er möchte, dass wir die Sprache wiederfinden, die die Menschen um uns herum verstehen. Hier in unserer Gesellschaft, in den Milieus, in denen wir uns bewegen, inmitten aller Herausforderungen unserer Zeit. Mit Klima, Krieg und dem, was Corona immer noch anhaftet. Aber ich glaube, an vielen Stellen sind wir da noch nicht. Zumindest geht es mir oft so. Wir sind oft selbst noch so sprachlos. Und vielleicht liegt das auch daran, dass wir manchmal irgendwie immer noch etwas hilflos an unseren Türmen rumdoktern. Und dann kriegen wir uns dabei auch noch in die Haare, weil wir uns nicht richtig verstehen. Und dann gilt es Gott, um seine Hilfe zu bitten, uns sein Ziel mit uns wieder neu aufs Herz zu legen, damit wir das tun, wozu er uns geschaffen, errettet und befähigt hat. Und wie frei darf uns das machen, dass es dann eben nicht mehr unser eigenes Ziel ist? Vielleicht brauchen wir noch ein paar Tage, wie die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Da war ja eine Zeit, in der Gott gesagt hat, wartet darauf. Vielleicht ist es auch an der Zeit, auch nochmal so weit zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ich warte jetzt darauf, dass ich auch neu mich von Gott füllen lasse. Ein aktives Warten, ins, was zum Himmel fleht und damit rechnet, dass Gott kommt. Der Heilige Geist mit all seiner Kraft will erbeten werden. Und in diesem Prozess müssen wahrscheinlich immer wieder so manche Turmbauprojekte aufgegeben oder zumindest auf den Prüfstand gestellt werden. Das Gute ist, Gottes Reich besteht nicht aus Türmen. Zumindest nicht ausschließlich. Da sind noch Mauern dazwischen zum Schutz. Es gibt noch Brücken zu bauen zwischen den Menschen. Es gibt noch Häuser zu bauen, um drin zu wohnen. Es gibt Straßen zu bauen, um diese Häuser miteinander zu verbinden. Aber das Eigentliche, woraus es besteht, ist eben uns Menschen. Menschen, die in Beziehung zueinander und zu Gott stehen. Menschen, bei denen es einem die Sprache verschlägt, wie sprachfähig sie sind. Amen.